14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Dr. Daniela Preis. Biografin, Journalistin, Autorencoach. Ausgabe Juno 2023. Daniela Preis im Gespräch mit dem Mimikexperten Dirk W. Eilert. Thema: Die Gefühle von Romanfiguren zeigen.
Heute begrüßen wir einen Gast, der selber weder Bücher schreibt noch Autoren berät, zumindest in der Regel nicht. Warum er trotzdem da ist, Dirk Eilert, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Stellen Sie sich doch erstmal ein bisschen den Hörern vor.
Ja, sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich leite in Berlin eine Akademie. Mein Name ist Dirk Eilert. Ich habe als meine Leidenschaft das Thema Emotionen in der Tat gefunden, was mich sehr, sehr bewegt. Es ist durch ein besonderes Erlebnis, kann man sagen, in mein Leben gekommen. Ich habe im Jahr 2004, also ich bin auch als Traumatherapeut tätig und habe im Jahr 2004 im Oktober ein Erlebnis mit einer Klientin gehabt. Und zwar bin ich damals morgens, es war ein schöner Herbsttag, an den ich mich noch sehr gut erinnere, in die Praxis gefahren, ins Büro gefahren und hatte eine Patientin, die ich schon dreimal davor in der Sitzung hatte. Und sie ist also in die vierte Sitzung morgens gekommen und wir begrüßen uns ganz normal, setzen uns und ich sage zu ihr: Wie geht es Ihnen denn heute? Und dann gibt sie mir eine ganz normale Antwort, die wir alle schon tausendmal bekommen haben im Leben. Und sie sagt: Gut. Aber an diesem Morgen war eben was anders. Und zwar hat sie die Augenbraueninnenseiten ganz, ganz kurz hochgezogen, sodass sich im Stirnzentrum Querfalten gebildet haben. Und ich war damals noch nicht so fit in Mimik und dachte, merkwürdig, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich nachgefragt, habe dann gesagt: Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Und dann sagt sie zu mir, ja, und die Augenbraueninnenseiten zogen wieder hoch. Und jetzt hatte ich genau hingeguckt und wusste, es war keine Einbildung, sondern real. Und dann habe ich einfach nachgefragt. Ich habe dann gesagt: Wissen Sie, ich höre zwar Ihre Worte, aber was bei mir ankommt, ist, dass Sie tief traurig sind. Und dann war ein Moment Stille und dann fließen die Tränen und sie guckt mich an und sagt: Ich habe gerade überlegt, mir das Leben zu nehmen. Und das war ein Moment, der für mich einerseits wahnsinnig schockierend war, weil ich gedacht habe, was wäre passiert, wenn ich diese Mikroexpression nicht gesehen hätte. Und der zweite Gedanke war, dass es auch wahnsinnig berührend war, weil wir in der Tat dadurch einen Wendepunkt in der Therapie erreicht haben, weil sie diese Gefühle, diesen Gedanken zum ersten Mal ausgesprochen hat. Mhm. Das war für mich der Einstieg, mich wahnsinnig tief mit dem ganzen Thema Mimik, mit dem ganzen Thema Emotionen auch zu beschäftigen. Und in der Akademie, die ich hier in Berlin leite, ist unser Claim The Science of Emotions, Translating Science into Emotional Success. Das heißt, wir schauen uns Studien an, wissenschaftliche Forschungsergebnisse an und übersetzen diese Forschungsergebnisse in die Praxis, in anwendbare Tools, um die emotionale Gesundheit eben zu stärken. Ja, und dazu leite ich eben die Akademie, bilde Coaches aus, Therapeuten aus, trainiere auch mit Führungskräften, unter anderem auch mit der Polizei, habe mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben. Ja, und kürzlich auch Sebastian Fitzek in der Tat bei seinem neuen Thriller Mimik beraten.
Und für Autoren ist es wichtig, die Körpersprache in ihren Büchern oder in ihren Romanen jedenfalls gut zu zeigen, damit die Figuren lebendig wirken. Und da habe ich auf ihren Webseiten die schöne Aussage gefunden: Mimik ist die Bühne für Emotionen.
Genau.
Und genauso gibt es ja auch, was jeder sicherlich irgendwie kennt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und was bedeutet das genau? Wie ordnen Sie das zu?
Ja, ich finde dieses Thema für alle Autoren übrigens natürlich, einmal was das Schreiben angeht, aber ich spreche jetzt auch mal Drehbuchautoren vielleicht an. Ich finde das einfach wahnsinnig wichtig. Wir haben, Frau Preis, wahnsinnig viele Mythen über Körpersprache, auch in den Medien, die sich auf diese Art und Weise dann verbreiten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In dem Thriller Verhandlungssache mit Samuel Jackson gibt es eine Szene, wo er als Ermittler einen Verdächtigen verhört und in einem Moment den Verdächtigen anguckt und sagt, Sie lügen gerade. Und der Verdächtige völlig fassungslos, woher wissen Sie das? Und dann sagt er, ich habe Ihre Augen beobachtet und das ist, was richtige Polizisten machen. Was mir da aufgefallen ist, dass Sie nach rechts oben geguckt haben und das ist ein Zeichen dafür, dass Sie gelogen haben. So, und der unbedarfte Zuschauer zu Hause denkt sich, wow, den Trick merke ich mir. Ja, mit dem Ergebnis, ja, dass er sich hier einen Mythos gemerkt hat, weil es gibt in der Tat eine Studie auch speziell, die hat genau den Titel The Eyes Don't Have It. Es geht nicht um die Augen und dass die Augen eben diese Signale gar nicht haben. Es ist ein Mythos, dass Blickrichtung oder Blickkontakt zum Beispiel, was über Lügenerkennung, über Lüge Wahrheit aussagt. So, und jetzt kommen wir hier zu einem ganz kritischen Punkt, dass wir unter Umständen, also ich sag mal, in guten Büchern verschmelzen ja Realität und Fiktion. Ja, ich mache das gerne deutlich an Sherlock Holmes. Es gibt Menschen, die denken, dass Sherlock Holmes wirklich gelebt hat, die sich gar nicht bewusst sind, dass es eine fiktive Figur ist. Und das finde ich so spannend. Ich glaube, das ist als Autor wahrscheinlich die schönste Anerkennung, wenn Figuren so echt werden, so anfassbar werden, dass Menschen wirklich das Gefühl kriegen, diese Person gibt es so. Und damit verschmelzen jetzt Fiktion und Realität, sodass wir dann eben anfangen, auch zu glauben, dass die Dinge, die Figuren zum Beispiel in einem Krimi oder in einem Thriller tun, real sind. Und wenn dann Samuel Jackson als Ermittler den Verdächtigen aufgrund der Augenbewegung entlarvt, dann denken wir in dem Moment, wow, ist das vielleicht wahr? Zumindest unbewusst kommt dieses Signal an. Ja, und so ist es zum Beispiel so, jetzt nicht die Blickrichtung, aber das ist ein Mythos, der auch rumgeht. Aber was viel verbreiteter zum Beispiel noch ist, in 70% der Fälle glauben Menschen, dass wenn uns jemand anlügt, dass der Blickkontakt eher unterbrochen wird. Auch das ist ein Mythos. Studien haben gezeigt, das Unterbrechen des Blickkontaktes hat nichts mit dem Thema Lüge Wahrheit zu tun. Und jetzt kommen wir hier eben zu einem kritischen Punkt. Damit habe ich als Autor auch ein Stück weit Verantwortung. Welche Signale baue ich quasi hiermit ein? Weil natürlich greife ich unter Umständen auch auf mein Wissen zurück, logischerweise, und damit auch auf Mythen. Und dann kann sich über einen Roman, der eben dann populär ist, können sich auch bestimmte Ideen verbreiten. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, weil es geht ja um das zwischenmenschliche Miteinander dabei, dass wir da halt, ja, ich sag mal, es war zum Beispiel Sebastian Fitzek und mein Anspruch dann mit Mimik, mit dem neuen Thriller, einen Thriller rauszubringen, der 100% wissenschaftsbasiert ist, wo man sagen kann, alle Signale, die darin vorkommen, finden sich so in der Realität wieder, damit der Leser, die Leserin quasi durch die Lektüre nicht nur spannende, unterhaltsame Stunden hat, sondern eben auch was wirklich über Körpersprache, übers Leben lernt.
Auf der anderen Seite habe ich auch bei Ihnen gelesen in einer Seminarankündigung, dass die Mimik nicht alles verrät. Also es hieß irgendwie, was die Mimik sagt und was nicht. Und über das, was nicht, da bin ich stutzig geworden. Was verrät sie denn nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe die Körpersprache unterteilt in 8 Kanäle. Was ich die letzten Jahrzehnte, die 2 Jahrzehnte gemacht habe, sämtliche Studien zusammenzufassen zur Gesamtkörpersprache eines Menschen. Und ich habe eben die Körpersprache in 8 Kanäle unterteilt. Wir haben die Mimik. Wir haben die Kopfhaltung, die Gestik, das Verhalten von Füßen und Beinen, die Körperhaltung, dann die Psychophysiologie, das ist sowas wie Schwitzen, Gänsehaut etc., Atmung auch, dann 7. die Stimme und der 8. Kanal ist das interpersonelle Bewegungsverhalten, also Körpersprache, wo 2 Personen mindestens notwendig sind, wie Berührung, Blickkontakt, Raumverhalten, wie bewegen wir uns zueinander, Nähe, Distanz. So, und jeder Kanal sagt was Unterschiedliches über uns aus. Die Mimik sagt eben wahnsinnig viel über Emotionen aus. Die Gestik zum Beispiel ist eher das Fenster zur Gedankenwelt. Also die Mimik verrät mir zum Beispiel nicht, jetzt gehe ich nicht in die Gedankenwelt, sondern auch noch in den Bereich der Emotionen ruhig, aber die Mimik verrät mir zum Beispiel nicht, nicht wirklich präzise, hat die Person gerade Stress oder nicht? Es gibt zwar mimische Signale, die mir das verraten, aber da würde ich dann eher auf andere Dinge achten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also, wenn jemand hin und her wippt im Sitzen, die Position immer wieder wechselt, ist das ein Stresssignal? Wenn jemand, jetzt bleibe ich mal im Kanal der Stimme zum Beispiel, wenn jemand auf inhaltlicher Ebene Worte anfängt zu wiederholen, also wenn ich, so wie ich jetzt gerade spreche, dieses Wort wiederholen ist auch ein Hinweis auf Stress. Beruhigungsgesten, zunehmendes Kratzen im Gesicht zum Beispiel, wäre auch ein Hinweis auf Stress. Wir hätten, wenn die Stimme grundsätzlich höher wird, auch eher einen Hinweis darauf, dass die Person gerade gestresst ist. Während in der Mimik, klar haben wir sowas wie Lippenlecken, wie eine schnellere Blinzelrate im Gesicht, die mir auch im Gesicht quasi Hinweise geben können auf das Stresslevel. Aber die Mimik hat den Vorteil, dass sie mir Hinweise gibt auf konkrete Emotionen. Mhm. Auf ganz konkrete Emotionen und das kulturübergreifend. Hat die Person Angst? Ist sie traurig? Fühlt sie Freude oder lächelt sie nur höflich? All das verrät mir eben die Mimik und zum Beispiel die Gestik nicht.
Und deswegen, weil genau da hätte ich jetzt eingehakt, weil Sie bezeichnen sich ja als Mimik- und Körpersprache-Experte. Also die Mimik ist trotzdem immer noch vorangestellt, weil sie eben dann dieses Übergreifende hat?
Ja, also die Mimik ist deswegen vorangestellt, weil ich spezialisiert bin auf das Thema Emotionen. Wir, also meine Akademie, meine Forschungsabteilung zum Beispiel und ich, wir interessieren uns einfach für das Thema Emotionen, emotionale Dynamik. Wie können wir Menschen anhand ihrer Emotionen besser einschätzen? Wie können wir bestimmte Dynamiken besser verstehen, wie sich Menschen verhalten? Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Das ist jetzt eher so ein Hobby. Ich habe 7-mal in Folge prognostiziert, wer in der RTL-Kuppelshow der Bachelor gewinnt. Und das habe ich gemacht mit einer Auswertung der Körpersprache. Ja, ein anderer Fernsehsender hat mich mal zu einer Challenge eingeladen. Die haben gesagt, Herr Eilert, wir wollen mal testen, wie gut Sie sind. Wir veranstalten ein Speed-Dating. Und Menschen, wirklich Singles, die miteinander 3 Minuten reden und sie sollen danach sagen, nach insgesamt 30 Gesprächen, möchte der eine den anderen, die eine den anderen wiedersehen oder nicht. Also ich habe quasi 60, nach 30 Gesprächen, 60 Personen, sind ja mal 60 Personen eingeschätzt, wollen die sich wiedersehen oder nicht. Und meine Trefferquote lag bei 93%. Anhand einer Auswertung des Nonverbalen. Ich habe einen Flirtquotienten entwickelt, mit dem sich eben...
Das klingt lustig.
Ne? Flirtinteresse prognostizieren lässt. Und das ist jetzt zum Beispiel spannend. Wenn ich jetzt Autor bin und Autorin bin und ich sage, ich schreibe gerade einen Liebesroman, wo auch eine Flirtszene eine Rolle spielt und ich beschreibe in dem Sinne Körpersprache, dann geht es jetzt für mich nicht nur darum, was passiert an der Oberfläche, sondern es geht darum, im Kern zu verstehen, was passiert denn eigentlich im Kopf? Was ist die emotionale Dynamik des Flirtens? Und wenn ich die verstehe, dann kann ich Verhalten besser beschreiben, was daraus resultiert. Und Figuren werden echter, realer. Und ich mache das jetzt mal kurz an mit dem Flirtquotienten. Wenn wir mal in den Kopf zoomen und wir stellen uns vor, wir befinden uns gerade in einer Single-Bar. Und da kommt jetzt der potenzielle Schwarm rein. So, was passiert jetzt in unserem Kopf? Es gibt 2 Stimmen. Die erste Stimme sagt, wow, wie attraktiv. Wir sehen den anderen und denken, wow. Die zweite Stimme sagt, oh Gott, mach jetzt bloß keinen Fehler. So, das heißt, Stimme Nummer 1, das ist unser Belohnungsnetzwerk. Hier geht es zum Beispiel um den Neurotransmitter Dopamin. Und Stimme Nummer 2, oh Gott, mach bloß keinen Fehler, das ist unser Stressnetzwerk. Und dieses Wechselspiel von Belohnungsnetzwerk und Stressnetzwerk, was völlig normal ist beim Flirten, das sehe ich jetzt in der Körpersprache. So, und mein Flirtquotient, ja, der klingt jetzt wahnsinnig kompliziert. Ich übersetze den gleich in eine leichte Formel, in eine leichte 3-Schritt-Abfolge. Der Flirtquotient heißt Annäherungssignale minus Ablehnungssignale zum Quadrat geteilt durch die Stresssignale. Oha. Und wenn das ungefähr sich der 1 annähert, je näher das an der 1 ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit des Ja's. So, und so rein mathematisch bin ich da rangegangen. Das heißt jetzt, ich mache es mal ganz praktisch. Die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, sehe ich Annäherungssignale? Und wie viele? Wie viele Annäherungssignale sehe ich? Das ist das Belohnungsnetzwerk. Also sowas wie lachende Augen, einen Blickkontakt, ja, ein Lächeln, ein sich annähern, vielleicht eine wechselseitige Berührung. Das sind Belohnungsnetzwerksignale, Annäherungssignale. Erste Frage. Wenn ich die sehe, schon mal eine gute Info und ein gutes Zeichen. Zweite Frage. Wie viele Stresssignale sehe ich? Weil ich weiß, bei einer echten Flirtsituation habe ich auch Stress. Jetzt könnte zum Beispiel Folgendes passieren. Wortwiederholungen. Also so ein leichtes Stottern. Vielleicht ein erhöhtes Blinzeln, ein Lippenlecken, ein Kratzen im Gesicht, ein nervöses Zupfeln an der Kleidung, ein Hin- und Her-Tabbeln auf den Füßen, also ein unruhiger Stand. Das wären alles Stresssignale. Und wenn ich jetzt ungefähr genauso viele Stresssignale wie Annäherungssignale kriege, dann bin ich sehr dicht an dem Ja, es sei denn, und jetzt kommen die Ablehnungssignale ins Spiel, dritte Frage ist, als geschlossene Frage bewusst formuliert, sehe ich auch Signale der Ablehnung in der Mimik. Also vielleicht ein kurzes Hochzucken der Oberlippe, ein Einpressen des Mundwinkels, das wären Hinweise auf Ekel, Ablehnung oder auch Verachtung. Ja, wir haben in unseren Studien zum Beispiel gezeigt, das Experiment, was ich damals mit dem Fernsehsender gemacht habe, dass wenn sich nur einmal ein Zeichen von Verachtung in den 3 Minuten zeigt, dann ist ganz häufig der Ofen einfach aus gewesen, egal was vorher passiert ist. Und deswegen habe ich diese Ablehnungssignale in meiner Formel quadriert. Und ein kulturübergreifendes Zeichen für Verachtung ist zum Beispiel das einseitige Hochziehen der Oberlippe. So, und daran sehen Sie jetzt, die Mimik ist wahnsinnig spezifisch. So, und wenn ich das jetzt, um mir die Emotionen zu verraten, wenn ich das jetzt weiß, dann kann ich jetzt im nächsten Schritt in der Tat als Autorin, natürlich, wenn ich so eine Flirtsituation beschreibe, dieses Wechselspiel nochmal ganz anders beschreiben und auch die Körpersprache anders beschreiben, weil ich die Dynamik dahinter verstehe. Und deswegen, Frau Preis, ist für mich die Mimik der Kanal, der mich am meisten interessiert, weil die Mimik der einzige dieser Kanäle ist, die mir Emotionen wirklich spezifisch verrät. Also die Frage beantwortet, spürt die Person gerade Freude oder eher Angst? Mhm. Ablehnung oder eher Interesse? Das verrät mir eben die Mimik und nicht die Körpersprache.
Und das geht natürlich überall, also es geht auch bei Geschäftsbeziehungen oder in familiären Konstellationen.
Genau. Und in jeder Situation ist die Dynamik so ein bisschen anders. Also ich sag mal, das Flirtbeispiel kann ich auf Kaufsituationen transportieren, weil als Käufer fühlen wir uns ähnlich, wenn wir was kaufen, was uns wirklich wichtig ist. Sagen wir mal, ich will mir ein neues Auto kaufen. Da wird das Gleiche passieren. Eine Stimme springt an und sagt, wow, was für ein toller Wagen. Und die andere Stimme sagt mir, oh Gott, hoffentlich klappt das. Hoffentlich kann ich mir den Preis leisten. Hoffentlich klappt das mit den Lieferzeiten. Hoffentlich kriege ich ihn pünktlich. Also wir haben auch da dieses Wechselspiel, was sich dann eben wieder nonverbal ausdrückt, was ich dann auch wieder je nach Situation eben wunderbar in einem Buch beschreiben kann, damit die Figur realer wird. Und so ganz nebenbei, wenn ich das sauber beschreibe, dann sauber mit im Sinne von wissenschaftlich basiert, ja, dann ist es natürlich so, dass die Leserin, der Leser aus dem Buch gleichzeitig was lernt und dann in der nächsten Flirtsituation zum Beispiel viel, viel aufmerksamer ist.
Und ich habe, also was ich ganz witzig fand, ich habe im Vorfeld ein Interview auch gesehen mit Ihnen und ich glaube, da war der Herr Fitzig auch dabei und da haben Sie erzählt, wie die Idee so aufkam, dass Sie ihn unterstützen und er zunächst mal so aus der Mimik heraus nicht so richtig ganz dabei war. Ich weiß nicht, können Sie uns einfach nochmal schildern, wie kam diese Zusammenarbeit überhaupt zustande und wie ist das dann faktisch an dem Buchprojekt auch realisiert worden?
Ja, sehr, sehr gerne. Also es war 2015, da haben wir uns kennengelernt in einer Krimi-Rate-Show. Und zwar, ich glaube, die hieß 4 Unschuldige und ein Todesfall, also oder 4 Verdächtige und ein Todesfall. Und zwar gab es einen fiktiven Mord, der vorgestellt wurde. Dann hatten wir 4 Verdächtige, die durch Schauspieler gespielt wurden und ein Rate-Panel aus Promis. Und dazu gehörte auch Sebastian Fitzek. Und die sollten diesen Mordfall lösen. Und haben halt diesen Verdächtigen, den Schauspielern, dann Fragen gestellt. Und ich war dabei, um zu sagen, worauf sie mimisch, körpersprachlich achten müssen. Mhm. Und wir waren dann im Backstage-Bereich. Und dann, ich hatte schon lange die Idee, dieses Thema einfach, das Thema Mimikresonanz, so heißt die Methode, die ich zur Körpersprache entwickelt habe, dieses Thema der Mimikresonanz, mehr Menschen auch über einen Roman näher zu bringen. Und dann habe ich Sebastian gefragt und habe gesagt, Mensch, Sebastian, sag mal, ich habe da eine Idee, die würde ich gerne mit dir besprechen, aber ich würde das hier ungern so zwischen den Stühlen machen. Hast du Lust, dass wir mal essen gehen und uns darüber unterhalten? Und dann sagte er ja, und dann sind wir essen gegangen. Und dann habe ich ihm von meiner Idee erzählt, das ganze Thema in einen Thriller zu packen, eben wissenschaftlich basiert. Und was ich gesehen habe damals in dem Moment, war, dass seine Augen gelacht haben. Hinweis, Annäherungssignale. Also da ist Interesse da, er findet die Idee gut, aber gleichzeitig hat er noch die Lippen kurz geschürzt. Und dieses Schürzen der Lippen ist in der Tat ein, ich nenne das ein mimisches Einwandsignal, davon habe ich 7 Stück definiert, also ein Signal, dass der andere noch nicht ganz bei uns ist. Und dieses Schürzen der Lippen ist ein Hinweis auf Abwägen, auf Nachdenken, auf, er ist noch nicht ganz im Boot. Ja, und was ihm damals noch gefehlt hat, war die zündende Idee, der Dreh, wirklich was Neues zu machen, weil er wollte nicht Lie to Me, das kennt vielleicht der ein oder andere, der dazu hört, nochmal neu auflegen. Ja, wo bei Lie to Me ist Cal Lightman die Hauptfigur und entlarvt halt, also löst Kriminalfälle, entlarvt Lügner über die Mimik, über die Mikroexpressionen. Und das wollte er nicht einfach nochmal neu auflegen. Und dann hat es in der Tat, ich muss kurz überlegen, 5 Jahre gedauert, bis er die zündende Idee hatte, mich dann angerufen hat, gesagt, Dirk, ich habe jetzt eine Idee für einen Plot, ich schicke dir mal was rüber, bist du noch dabei? Und dann hat es nochmal 2 Jahre gedauert bis zur Umsetzung, also bis das Buch dann rauskam. Also insgesamt 7 Jahre, ja, so war der Weg. Und was wir dann gemacht haben, ist, Sebastian hat geschrieben und wir haben uns vorher natürlich über die Figuren unterhalten und schon mal über Grundideen und haben uns ausgetauscht. Und dann hat er geschrieben und immer wenn er an einen Punkt kam, wo es darum ging, nonverbale Signale einzubauen, hat er entweder einfach aus dem Gefühl was geschrieben oder er hat einfach geschrieben XXX und da habe ich dann später entsprechend was eingesetzt. Und so haben wir quasi im Schreibprozess Ping-Pong gespielt, weil das Ziel war ja auch, dass die Körpersprache die Story beeinflusst. Und ich habe, bevor Sebastian angefangen hat zu schreiben, es geht ja in dem Roman, in dem Thriller darum, dass die Protagonistin ihre eigene Körpersprache, ihre eigene Mimik analysieren muss, um diesen Mordfall zu lösen. Und ich habe dafür im Vorhinein eine 3-Ebenen-Selbstanalyse, also eine Selbstanalyse auf 3 Ebenen definiert. Und die hab ich dann mit Sebastian abgestimmt. Und dann haben wir anhand dieser 3-Ebenen-Analyse, die ich dann auch in meinem Sachbuch, was parallel gekommen ist, was dein Gesicht verrät, auch nochmal beschrieben habe. Und die haben wir dann da eingebaut. Und daran hat sich dann der Thriller quasi orientiert. Und ja, das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir sind ja dann auch zusammen auf Tour gegangen und haben in dieser Mimik-Show, in dieser Live-Show eben dann auch Zuschauer zum Beispiel analysiert, das Publikum analysiert und eine Mischung gemacht aus Infotainment, Körpersprache, was über Körpersprache lernen und gleichzeitig eben eine Lesung zu dem Thriller.
Jetzt haben Sie natürlich den Vorteil der jahrelangen Beschäftigung mit dem
Ja.
Thema. Wenn jetzt ein Autor ja weniger Zeit investieren kann, aber trotzdem darauf achten möchte, kann man sich denn Hilfe holen? Also könnte ich beispielsweise mein Manuskript einem Mimikexperten geben und ich weiß nicht, was er noch dazu braucht. Vielleicht eine Figurencharakterisierung, haben Sie ja gerade auch schon angedeutet. Und der liest das gegen. Also gäbe es da Leute, die sowas machen würden?
Ja, also ich mache das zum Beispiel. Ja, ich bin auch Drehbuchberater zum Beispiel schon für den Tatort gewesen. Ja, das ist wirklich auch eines meiner Haupttätigkeitsbereiche, eben Autoren dann zu beraten, Drehbuchautoren auch, neben den Trainings. Und was natürlich auch wunderbar funktioniert, ist sich selber einfach so ein bisschen reinzuarbeiten. Das geht aus meiner Sicht oft gar nicht mit so viel Aufwand. Also ich habe ein Buch geschrieben, das kam letztes Jahr im Oktober, das habe ich gerade schon erwähnt, Was dein Gesicht verrät. Da gehe ich, alles natürlich ausgerichtet an der aktuellen Forschung, durch diese 8 Körpersprachekanäle durch. Ein Kapitel widmet sich jeweils einem Körpersprachekanal und ich mache das anhand von realen Beispielen aus meinem Leben. Ja, das sind manchmal Beispiele von Promis, manchmal auch andere Situationen, sodass man quasi einen guten Überblick bekommt über diese 8 Kanäle mit den wichtigsten Dingen, auch worauf weisen diese einzelnen Kanäle hin? Was heißt es eigentlich, wenn ich sage, Mimik ist die Bühne der Emotionen? So, und danach hat man einen guten Überblick. Und dann habe ich ein anderes Buch geschrieben. 2020 ist das rausgekommen. Das heißt, Körpersprache entschlüsseln und verstehen. Die Mimikresonanz Profibox im Jungfernmann Verlag. Und das ist in der Tat eine Kartenbox, die demnächst auch, ich glaube im Herbst dann, als E-Book erscheint. Die gibt es bisher nur als Printversion. Und in dieser Box habe ich Folgendes gemacht. Ich habe die komplette Körpersprache eben in diese 8 Kanäle unterteilt und jeden Kanal in einzelne Signale. Also Beispiel, ich habe die Mimik in 35 sogenannter Signaleinheiten unterteilt. Und jetzt ist in dieser Box für jedes einzelne dieser 170 Signale eine Karte. Dann kann ich mir die Karte rausnehmen. Und dann steht dann genau drauf, welches Signal bedeutet was. Und dann habe ich noch Zusatzkarten, was passiert bei Angst in der kompletten Körpersprache. Der Flirtquotient, den ich gerade beschrieben habe, ist beschrieben mit Tabellen. Ja, beim Flirtquotienten gibt es zum Beispiel dann eine Karte. Da habe ich eine Tabelle mit, was sind Annäherungssignale, was sind Stresssignale, was sind Ablehnungssignale, sodass man als Autorenautor ja sich theoretisch, ich sag mal, wenn man so das Grundgerüst, durch was dein Gesicht sich angeeignet hat, die Profibox, diese Mimikresonanz-Profibox als Nachschlagewerk nutzen kann, um dann zum Beispiel zu sagen, Mensch, ich will gerade eine Szene schreiben zum Thema Flirten, dann nehme ich mir die Karte zum Thema Flirten raus, da sind dann die ganzen Signale beschrieben, auch wie sie dann auftreten in der Praxis, und dann habe ich ja pro Signal nochmal Einzelkarten, auf die ich gucken kann, sodass ich mir daraus quasi dann die Körpersprache meiner Figuren auch bauen kann. Und klar, dann kann man natürlich zusätzlich auch sagen, Mensch, ich schreibe den Dirk Eilert mal an und lass mich von ihm beraten. Und wir haben auch ganz, ganz viele Mimikresonanzberater mittlerweile ausgebildet, die auch am Markt sind. Genau, also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten auf jeden Fall.
Ich hatte Menschenlesen als Hörbuch gehabt und auch rezensiert von Joe Navarro. Das war ein FBI-Agent und der hat damit auch Verbrechen aufklären können. Da ist es dann aber so, dass es immer nach Körperregion geht. Aber also beim Schreiben habe ich eher das Problem, ich möchte eine Emotion und suche mir dazu ja eine Mimik oder eine Gestik. Das heißt, ich gehe von der Emotion aus und eben nicht vom Körper. Und das
exakt.
Da tue ich mich schwieriger, weil es doch oft meistens einfach am Körper orientiert ist in solchen Darstellungen.
Ja, und deswegen habe ich zum Beispiel in meiner Mimikresonanz-Profibox mehrere Abschnitte. Das sind insgesamt 256 Karten mit einer Einleitung auch, die gesprochen ist von Dietmar Wunder. Der ein oder andere kennt ihn, der mein Hörbuch auch geschrieben hat, zu Was dein Gesicht verrät, die deutsche Synchronstimme von James Bond, von Daniel Craig. Und was ich in der Mimikresonanz-Profi-Box gemacht habe, Frau Preis, ist genau das. Ich habe diese Box ja geschrieben aufgrund der Fragen, die ich bekommen habe. Mhm. Erstens habe ich zum Beispiel ganz viele Mythen beschrieben und über Mythen aufgeklärt in dieser Box. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe einen Abschnitt nur zu den Signalen und jetzt genau zu Ihrer Frage einen zweiten Abschnitt. Da habe ich alles beschrieben, was Sie eben, glaube ich, sich genau mit dem, was Sie gerade gesagt haben, wünschen. Also ich habe einen Abschnitt zu den wichtigsten Emotionen. Angst, Ärger, Ekel, Verachtung, Trauer, Freude, Berührtsein, Wehmut, Verlegenheit, Scham und so weiter, Ehrfurcht. Wie zeigen sich all diese Emotionen in der Körpersprache? Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe dann eine Karte, die nehme ich mir raus. Und dann steht auf dieser Karte, da ist auch ein QR-Code drauf, den kann man einscannen, dann geht eine Slow-Motion-Aufnahme auf, als Video, wie diese Emotion aussieht. Und dann habe ich tabellarisch eingeordnet, was passiert in der Mimik, in der Kopfhaltung, in der Gestik, bei den Füßen, Beinen, Körperhaltung, Psychophysiologie, Stimme, interpersonelles Bewegungsverhalten, bei dieser Emotion. Alles aufgeschrieben, mit Signalen sauber zugeordnet, sodass man dann theoretisch für jedes Signal nochmal tiefer reingehen kann. Das habe ich für Emotionen gemacht, das habe ich fürs Thema Lüge gemacht. Welche Signale zeigen sich, wenn jemand lügt, bei verschiedenen Lügenarten zum Beispiel auch. Das habe ich gemacht für die Persönlichkeit, auch spannend, wenn man Figuren konstruieren möchte. Also wie zeigt sich zum Beispiel in der Körpersprache, wenn jemand ein sehr starkes Motiv hat nach Durchsetzung? Wie bewegt sich der Körper, die Mimik, die Gestik, alles, wenn jemand sehr extravertiert ist versus eher introvertiert ist? oder auch Interaktionsqualitäten. Wie ist die Mimik, die Gestik, die ganze Körperhaltung, alles aufgeführt, typischerweise, wenn jemand eher dominant ist, wenn jemand, ich sag mal, das Alpha-Tier in der Gruppe ist, wenn ich Gruppendynamiken beschreibe. Wie zeigt sich Sympathie? Wie zeigt sich zunehmende Nähe zwischen Personen? Ja, ich habe das Liebesverben, wie es fachlich heißt, das Flirten. Es gibt 5 kulturübergreifende Phasen des Flirtens. Diese 5 kulturübergreifenden Phasen habe ich beschrieben, genau mit den Signalen, die sich in den Phasen zeigen. Also jetzt könnte ich zum Beispiel, also ich glaube, da werden Autoren ohne Ende fündig. Jetzt könnte ich mir zum Beispiel diese Kartenbox nehmen. Ich nehme mir nur die Karte zu den 5 kulturübergreifenden Phasen des Liebeswerbens. Jetzt finden Sie genau beschrieben, in welchen Phasen läuft Flirten kulturübergreifend ab. Dann habe ich eine Blaupause, um genau diesen Ablauf zu beschreiben. Habe Hinweise auf die Signale, genauso wie Sie sich gerade gewünscht haben, kann aber dann in den ersten Teil der Box gehen und bei bestimmten Einzelsignalen auch nochmal nachschlagen.
Also alles drin, was man braucht, ja.
Alles drin. Weil
eine Riesenarbeit.
Ja, ich habe 3 Jahre an dem Ding geschrieben, 24/7 mit meinem Forschungsteam. Wir haben alle Studien zusammengetragen, das sind 1265 Studien verarbeitet. Ja, weil ich habe in der Praxis eben genau das, was Sie gerade gesagt haben, erlebt. Entweder haben mir Menschen Fragen gestellt zu Signalen. Sag mal, was bedeutet denn eigentlich Arme verschränken? Was bedeutet es denn eigentlich, wenn sich jemand immer wieder im Gesicht kratzt oder schnell blinzelt oder die Nase rümpft? Aber auf der anderen Seite habe ich immer auch Fragen bekommen, wo jemand gesagt hat, sag mal, wie erkenne ich denn eigentlich Angst? Wie erkenne ich denn eigentlich, ob jemand Interesse an mir hat beim Flirten? Sag mal, wie erkenne ich eigentlich, ob eine Person eher extrovertiert ist oder introvertiert ist? Und so weiter und so weiter. Und genau, also ich habe 170 Signaleinheiten in dem einen Abschnitt und 66 solcher Konstrukte, wie ich sie gerade beschrieben habe. Also 66 Persönlichkeitseigenschaften, Emotionen, Lügenarten und so weiter. Das sind insgesamt 66, die ich alle aufgeschlüsselt habe. Und diese Signalcluster dieser 66 Konstrukte, wie zum Beispiel Angst etc., die bestehen wiederum aus diesen 170 Signaleinheiten. Also deswegen kann man sich aus beiden Richtungen quasi an das Thema nähern.
Können Sie spontan, weil ich da zufällig gerade gestern hing, bei mir liegt es natürlich auch daran, dass ich Mimik selber nicht wahrnehme und auch Gestik in dem Sinne nicht, aber ich hing an der Frage Entsetzen. Sie sieht was und sie ist entsetzt und dann bin ich auf so Sachen, dann google ich das, also ist vielleicht jetzt alles noch ein bisschen sehr umständlich. Und kam dann so raus auf, sie schlägt sich die Hand vor den Mund oder sowas, aber so richtig viel kam dabei jetzt nicht rüber.
Ja, spannend. Das ist wahnsinnig spannend. Also ich würde da in der Tat so rangehen. Also die erste Nachricht ist übrigens, was ganz spannend ist, dass Studien gezeigt haben, dass auch von Geburt an blinde Menschen diese Mimiken zeigen.
Mhm.
Ja, Angst zeigt sich kulturübergreifend etc., auch wenn wir das nie bei anderen beobachtet haben. So, und jetzt, Frau Preis, würde ich so rangehen, dass wir uns erstmal fragen, was meinen Sie mit Entsetzen? Also ich würde damit anfangen, was sind denn so typische Gedanken, die diese Person in dem Moment denkt, um erstmal rauszufinden, ich rede von Emotionsfamilien, ja, welche Gefühle, welche Emotionen stecken hier in dem Wort Entsetzen drin? Beschreiben Sie das mal so ein bisschen. Was geht in der Person in dem Moment vor?
Das ist ja ein historischer Roman um 1630 und bei einer bevorstehenden Hinrichtung. Und sie sieht in dem Moment die Frau eben, die der Hexerei überführt worden ist und jetzt zum Scheiterhaufen eben geführt wird. Und sie sieht, wie die aussieht. Und ist halt, ich war mir dann tatsächlich auch nicht sicher, ist es mehr schockiert sein, wie was sie mit ihr gemacht haben, oder ist es eher Mitgefühl, weil die Frau ihr leid tut? Also da geht es dann schon los tatsächlich. In welche Richtung gehe ich genau?
Großartig, sehen Sie. Und das ist jetzt nämlich ganz spannend. Und deswegen beschäftige ich mich halt im Kern mit Emotionen. Was man jetzt für so einen Moment rausarbeiten könnte, wäre, okay, welchem Charakter, welche Persönlichkeitseigenschaften wollen wir der Person geben? Weil da geht's jetzt nämlich los, spüre ich eher Mitgefühl, das verrät was anderes über mich, als wenn ich einfach nur schockiert bin, vielleicht sogar Ekel spüre. wenn ich Wunden sehe oder so. Und damit kann ich es natürlich, oder Angst spüre. Und damit geht es schon los. Jetzt mehr, also ich habe eine Liste mit bestimmten Emotionen gemacht, mit 20 Emotionen. Jetzt schon mal spannend. Wenn Sie sagen, es ist ein Roman im Mittelalter, ist es schon mal wichtig zu wissen, Mimik ist kulturübergreifend und angeboren. Das heißt, die Mimik ist die gleiche. Bestimmte Gesten können sich über den Laufe der Zeit natürlich verändert haben. Mhm. Aber der Gesichtsausdruck von bestimmten Emotionen nicht. Das ist schon mal wichtig. Damit bleibe ich realer in der Zeit. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel beim Mitgefühl wäre, wäre die Mimik eine ganz andere. Jetzt habe ich eine extra Karte für Mitgefühl. Wenn ich jetzt bei schockiert wäre eine Überzeichnung, eine starke Ausprägung von Überraschung. Ja, was da zum Beispiel ganz typisch für ist bei einer Schockierung, bei einer starken Überraschung, ist, dass der Körper in seiner Bewegung kurz einfriert, so ein sogenannter Freeze-Moment. Also da könnte ich so überschreiben wie, sie fror kurz in ihrer Bewegung ein und konnte ihren Blick von dieser Frau nicht mehr lösen. Ja, das wäre schockiert. Mein Blick, meine Aufmerksamkeit ist gebannt. Ich friere kurz in meiner Bewegung ein. Mein Atem stockt. Ja, das wären jetzt zum Beispiel alles Sachen, die auch auf dieser Karte stehen. Mhm. Der Atem wird angehalten, etc. Und jetzt könnte ich zum Beispiel, was normalerweise auch im Leben passiert, ist, dass ich nicht nur eine Emotion erlebe, sondern eine Abfolge von Emotionen. Wenn ich mich da reinversetze, ich bin vielleicht erst schockiert. Mein Atem stockt, ja, meine Körperbewegung friert kurz ein. Es war, als wenn sie kurz zu einer Eissäule wird oder was auch immer. Ja, und dann dachte sie, oh Gott, die arme Frau. Ja, und jetzt kommt quasi das Mitgefühl. Jetzt kommt das Mitgefühl dazu, was ich dann auch wieder beschreiben kann. Und jetzt habe ich eine Abfolge, weil im Leben ist es so, dass ich selten nur, bumm, eine Emotion zu einem Punkt habe und sie ist weg. Sondern im Leben ist es so, dass wir eine Abfolge von bestimmten Emotionen haben. Deswegen habe ich auch Emotionsmodelle, den Motivkompass zum Beispiel, das 4-3-3-Modell unserer Emotionen definiert. Die sind auch alle in dieser Mimikresonanz-Profibox und in Grundzügen auch im Was dein Gesicht verrät beschrieben, um auch Menschen zu helfen, Emotionen besser zu verstehen. Also ich unterscheide 4 Säulen, die ich da natürlich auch beschrieben habe, 4 Säulen der emotionalen Unterscheidungsgenauigkeit. Und das ist, glaube ich, für Autoren wahnsinnig spannend. Wir können Emotionen erste Säule, unterscheiden in ihrer Signalgenauigkeit. Also, wie genau sehen bestimmte Emotionen körpersprachlich aus? Das zweite ist die Empfindungsgenauigkeit. Wie fühlen sich bestimmte Emotionen im Körper an? Das gut differenzieren zu können. Das dritte ist die emotionale Denkgenauigkeit. Das wäre genau das, wo wir hier gerade an dem Punkt waren. Also was sind emotionale Konzepte? Was unterscheidet zum Beispiel Verlegenheit von Scham? Wann spüren wir Verlegenheit eher und wann Scham? Das habe ich zum Beispiel auch in der Profibox, in der Mimikresonanz-Profibox differenziert mit den Auslösern.
Es wird sehr kompliziert, ja, weil ich habe so eine Box der Emotionen, so hieß das, mir gekauft mal. Das waren auch so Karteikarten. Und gerade bei diesen, was Sie jetzt Verlegenheit und Scham sagen, also gerade so Gefühle, die auch sich nahe liegen, ist jetzt meine Erfahrung, ist die Abgrenzung auch sehr schwierig.
Ja, genau. Und wenn die Abgrenzung gut gelingt, zum Beispiel, ich sage mal im Coaching oder in der Therapie, wenn ich Klienten habe, da ist ja meine Aufgabe auch, die Gefühle, die die Person nicht aussprechen kann, weil sie vielleicht gar keinen Begriff dafür hat, dafür einen Namen zu finden. Und dann entsteht so ein Moment echter Veränderung, echter Kommunikation. Und deswegen habe ich eben da die Emotionen in ihren Konzepten, damit wir genauer über Emotionen nachdenken können, auch beschrieben. Ja, ich habe den Auslöser für jede Emotion beschrieben. Es gibt für jede Emotion kulturübergreifende Auslöser, die Funktion der Emotion beschrieben. Das dahinterliegende Bedürfnis, sodass man Emotionen auch nochmal genauer versteht. Das ist die Denkgenauigkeit. Und jetzt kommt das Letzte, die Sprachgenauigkeit. Und das wäre nämlich unser Sprachvokabular für Gefühle zu erweitern. Also wie viele Wörter haben wir für Angst? Wie viel für Trauer? Und je mehr wir hier gerade reden, Frau Preis, desto spannender fände ich es mal für Autoren in der Tat, einen Workshop, ein Seminar anzubieten. Natürlich können alle Autoren auch bei uns in der Eilert-Akademie in Ausbildungen kommen. Wir haben eine Mimikresonanz-Ausbildung, wo es genau um die Themen geht. Aber es wäre durchaus mal spannend, natürlich das auf Autoren zuzuschneiden, weil dann kann man genau diese Punkte trainieren. Sprachgenauigkeit über Emotionen, die richtigen Begriffe zu finden, da flexibler zu werden, nicht immer den gleichen Begriff zu nehmen. Denkgenauigkeit, genau solche Szenen zu nehmen, wie Sie gerade beschrieben haben, mich rein zu versetzen und dann eben mal zu durchdenken, ja, was ist das für eine Emotion? Was ist hier die natürliche Abfolge, die wir im Leben finden würden? Und dann auch, was die Empfindungsgenauigkeit angeht, wie fühle ich mich dann bei bestimmten Emotionen, um auch das beschreiben zu können? Ja, beschreibe ich eher sowas wie, das wäre Empfindungsgenauigkeit, sie hatte einen Kloß im Hals oder ihr zog sich der Magen zusammen. Ja, das sind ja auch emotionale Beschreibungen auf einer Empfindungsebene. Oder nehme ich eben die sichtbare Körpersprache, das wäre die Signalgenauigkeit. Also das ist wahnsinnig spannend, weil ich damit natürlich dem emotionalen Erleben mehr Realität gebe, weil dann liest ein Leser das, eine Leserin, und sagt, ja, wow, das kenne ich. Genauso hätte ich mich da auch gefühlt, weil es einfach so naturgetreu geschrieben ist. Und das macht ja auch die Figuren aus, dass sie echt werden, anfassbar werden, greifbar werden, erlebbar werden, damit ich mich eben identifizieren kann, weil ich glaube, wir kennen das alle, dass wir einen Roman lesen und dann kommt auf einmal ein Moment, der uns rauskickt, wo wir denken, hä? Nee, so fühlt man sich doch da nicht. Ja, und schon hat man eben diesen Bruch in der Verschmelzung von Realität und Fiktion.
Ich kenne es vom Lesen auch sehr stark, dass überhaupt Emotionen sehr wenig geschildert werden. Und ich kenne es wiederum vom Schreiben, dass ich mir denke, jetzt, genau das, was Sie sagen, also jetzt habe ich schon wieder diesen Ausdruck und geht das nicht anders oder besser? Also da braucht man sehr viel Übung. Und ich nehme das also bei meinem eigenen Schreiben als gar nicht so einfach wahr. Das ist definitiv eine Herausforderung, aber es ist sehr lohnend, auf jeden Fall.
Ja, definitiv, weil es trainiert ja auch die eigene Empathie. Und auch die Empathie, ein Begriff, den Stefanie Neubrand geprägt hat, eine deutsche Psychologin. Empathie ist die Selbsteinfühlung. Und wissen Sie, das Schöne ist, Frau Preis, dass ja Studien zeigen konnten, dass das Lesen auch fiktiver Geschichten unsere Empathie schult. Weil wir uns eben einfühlen in die Figuren.
Und damit können wir auch... Ich unterbreche sie immer nur ungern, aber mir fällt gerade noch ein, weil man sie als real wahrnimmt. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Gehirn nicht unterscheidet zwischen echten und fiktiven Geschichten.
Ja, wenn sie gut geschrieben sind, ne? Wenn sie uns echt vorkommen, das ist genau der Punkt. Und da lohnt sich aus meiner Sicht, weil wir sind emotionale Wesen, wir Menschen, und da lohnt sich eben auch die Beschäftigung mit dieser Thematik, weil ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, werden unsere Geschichten wirklich tiefer. Echter.
Jetzt nehme ich einfach vielleicht, also ich unterhalte mich ja super gern mit Ihnen, aber der Podcast kann ja nicht ewig laufen. Ja. Vielleicht kriegen wir es ein bisschen kürzer hin, aber ich nehme einfach mal was weg, nämlich zunächst mal tatsächlich die Mimik. Also wenn man jetzt beispielsweise nur telefoniert ohne wie heißt das, FaceTime oder sowas, sondern einfach sich nur hört, da muss man sich ja auf die Stimme verlassen. Worauf kann man da beispielsweise achten? Oder kann man erkennen, wann meint es jemand ehrlich mit mir und wann vielleicht er nicht und das, was er sagt, ist nicht das, was er meint?
Ja, und dazu habe ich natürlich, ne, die Stimme ist ein einzelner Kanal und jetzt kann ich auf die Signalebene gehen. Ne? Ich kann natürlich auch, wenn wir jetzt bei dem Thema Lüge, Wahrheit sind, dann gehen wir jetzt nicht auf die Signalebene, sondern wir sind eher auf der anderen Seite, nämlich wieder auf der Konstruktebene. Und aus der Sicht beantwortet, ich greife jetzt nur mal ein, zwei Beispiele raus. Studien konnten zeigen, dass die Stimme zum Beispiel höher wird, wenn wir uns mehr konzentrieren. Ja, beim Lügen konzentrieren wir uns in der Regel mehr, weil es mental anstrengender ist, sich was auszudenken, als die Wahrheit zu sagen. Stimme wird höher. Gleichzeitig eine andere spannende Sache im Gesprächsverhalten ist zum Beispiel, dass die Antwort verzögerter gegeben wird. Also wir denken noch kurz über die Antwort nach. Wir zögern vielleicht kurz. Also dieser Moment ist, er zögerte kurz und dann antwortete er. Ja, das kann auch zum Beispiel ein Hinweis sein. Dann Wortwiederholungen oder eine Zunahme von Ams kann auch ein Hinweis sein, dass die kognitive Ladung, die Konzentration hier steigt. Also das sind jetzt mal so ein paar Beispiele, die ich dann quasi einbauen könnte. Ja, und dann ist ja die Kunst, ist eben subtil zu machen. Und vor allen Dingen, wissen Sie, was für mich als Experte immer fatal ist? Ich schaue mir dann Filme an, ich lese Bücher und dann sehe ich was, ich lese was und dann denke ich, ja fuck, aber ich weiß ja nicht, ob der Autor sich wirklich auskennt und das jetzt so eingebaut hat und es real ist, weil wenn es real wäre, wäre das jetzt ein Hinweis. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eingebaut und derjenige wusste gar nicht, was er da schreibt.
Sie erleben ja auch sicher immer wieder, dass Leute sagen, hier, ich fühle mich von Ihnen beobachtet oder analysiert, weil Sie das ja auch einfach schon, ja, ich will nicht sagen automatisiert machen, aber einfach sehr vertraut damit sind. Also
ja.
Erschwert das manchmal auch was?
Ja, wobei ich das ziemlich schnell aufkläre, weil es geht niemals darum, Menschen zu durchschauen bei dem Thema. Es gibt in Afrika eine wundervolle Grußformel, die heißt Saubona. Das heißt so viel wie ich sehe dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen. Und darum geht es für mich bei Körpersprache. Andere Menschen als Lebewesen wahrzunehmen. Es geht um Empathie, es geht um mehr Miteinander, um mehr wechselseitiges Verstehen. Was nicht immer heißt, dass ich mit dem anderen einverstanden sein muss, aber ich kann ihn zumindest verstehen. Mhm. Und ja, das ist Intention hinter dem, was ich mache, die Empathie zu fördern und nicht, dass wir brauchen keine Menschen, die durch die Welt laufen und sich gegenseitig durchschauen wollen.
Aber trotzdem denke ich, dass es viele so empfinden. Also
ja, definitiv. Definitiv, ja, wobei ich sagen muss, Menschen, die mich dann kennenlernen, lassen das ganz schnell fallen. Das relativiert sich dann ganz, ganz schnell, weil sie merken, worum es geht. Es geht ja auch wahnsinnig viel um die Haltung. Mit welcher Haltung begegne ich Menschen? Mhm. Aber na klar, es spielt immer eine Rolle. Und Sebastian Fitzek sagt ja nicht umsonst immer mit einem Lachen natürlich, dass er am liebsten mit mir im Dunkelrestaurant essen geht.
Ja, sehr gut. Jetzt ist es genau der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Wenn auch die Sprache noch wegfällt, also beispielsweise in der Schriftkommunikation, ist mein persönlicher Eindruck, jetzt wenn ich auch noch die Smileys oder sowas weglasse und einfach einen E-Mail-Text schreibe oder sowas, dass da die meisten Missverständnisse entstehen. Würden Sie dem zustimmen?
Definitiv, das sagen auch die Studien ganz deutlich.
Und das liegt dann einfach genau daran, dass man eben keine Stimme hat, die was trägt und keine Körpersprache, genau, die was vermittelt.
Da merken wir die Bedeutung des Nonverbalen oder stimmlich betrachtet des Paraverbalen, des Begleitenden, weil wir natürlich über diesen Kanal des Nonverbalen dem, was gesagt wird, eine Bedeutung geben. Wir kriegen eine Idee, wie es gemeint ist. Und das ist eben genau das, was dann wegfällt. Umso achtsamer, ne, darf ich mit den Worten sein. Und dann trotzdem weiß ich nicht, in welche Richtung interpretiert derjenige ist, in welcher Stimmung ist die Person gerade, wo das gelesen wird. Und deswegen fehlt einfach Bedeutungskontext, der hier wegfällt. Und dadurch nehmen die Missverständnisse zu.
Gleichzeitig würde ich sagen, es gibt ja Gesten, die, also ein und dieselbe Geste kann mehrere Dinge bedeuten. Muss ich dann da einfach den Kontext mit beachten, oder?
Ja, den Kontext, auch die Mimik zum Beispiel. Ja, also ich bleibe mal bei einem schönen Beispiel, der Mittelfinger. Zeige ich den im Straßenverkehr mit einem Ausdruck der Verachtung im Gesicht? Oder ist es ein sich gegenseitiges Necken, einer macht einen Witz und ich zeige ihm den Mittelfinger und lache dabei? Dann weiß der andere, es war gar nicht so gemeint. Also das Nonverbale, der Gesamtkontext ist wichtig und natürlich auch die Beziehung, die ich zu dem anderen habe. Mhm.
Gibt es Ihnen abschließend in diesem Interview noch was, das Sie den Autoren oder den Zuhörern da draußen gerne rund um das Thema Körpersprache mitgeben wollen?
Oh ja, also beschäftigt euch mehr mit dem Thema Emotionen, mit dem Thema Körpersprache. Es lohnt sich für die Tiefe der Figuren und es lohnt sich auch dafür, was wir dann Menschen nochmal auf einer anderen Ebene auch mitgeben mit unseren Geschichten, weil wir eben auch nochmal Dinge drin haben über Emotionen, über Empathie, die die Gesellschaft bereichern an der Stelle. Und ich finde es das schönste Geschenk, sich unterhalten zu fühlen, berührt zu werden durch Geschichten und gleichzeitig auf einer inhaltlichen Ebene so ganz nebenbei über diese wahnsinnig wichtige Domäne, über dieses wahnsinnig wichtige Feld unserer Emotionen zu lernen. Und deswegen lohnt es sich aus meiner Sicht, sich damit zu beschäftigen. weil das eigene Leben auch reicher wird dadurch.
Infos und Hintergründe sowie weitere Folgen dieses Podcasts erhalten Sie unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.